Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Black und Decca FM, das ist euer Radiosender des Vertrauens, wenn es um die Rally Dakar geht, 2022, Mann, hab ich wieder Bock, ey, Grisi. Wollen wir ein bisschen, nur ein ganz bisschen den Schleier öffnen? Ich will einfach nur kurz sagen, die letzte Folge kam ja zu spät. Ich will nur sagen, da ist nichts schiefgelaufen oder so. Das hatte gute Gründe. Das müssen wir jetzt hier gar nicht breittreten. Das waren einfach so ein paar private Geschichten, die das gemacht haben. Ihr wisst ja, wir arbeiten zwar wie Profis und wir liefern auch ab wie Profis, aber wir haben echt noch so ein bisschen andere Sachen zu tun. Und bitte verzeiht es uns, weil normalerweise, wenn wir was Sachen ansagen, dann machen wir das natürlich. Aber in diesem Fall war es wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Es ist auch einfach was Dummes passiert, was passieren kann, und so ist es einfach, oder? Also wir haben ja wirklich Nachrichten bekommen, ey, wir machen uns Sorgen, Leute, was ist passiert.
Ja, voll lieb, ey, oder? Ja. Also wieder als ob wir dabei wären bei der Decca vor Ort, ja, und ja.
Liebes Team in Saudi, bitte nehmt das einfach mal ernst, ne? Das ist einfach auch ein Wink des Omens, sag ich mal, und Schicksals, dass wir da nächstes Jahr am Start sein müssen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall. Ich habe schon mal Urlaub angetragen.
Alter, ich sage dir eins, ey, wenn wir Decca FM Merch rausbringen, dann wird hinten drauf stehen, auf jeden Fall. Das fände ich nice.
Aber guck, ey, das Shirt fände ich sogar cool, weißt du, so Decca FM und hinten auf jeden Fall. Ausrufezeichen. Oder? Ey, ich finde, das ist ein Statement.
Ich finde es auch ein Statement. Auf jeden Fall höre ich mir das an. Könnte man ja auch so denken, ne? Mann, Leute, wir müssen loslegen. Wir haben ja immer nicht so viel Zeit bei Decca FM und wir müssen wirklich viel, viel besprechen. Denn viele haben am Anfang gedacht, ja, der Grisi und der Howie, die übertreiben natürlich mal wieder, als wäre das hier irgendwie so eine super spannende Rallye dieses Jahr. Die ist das, die tun ja so nur
ist voll langweilig.
Nur weil es jetzt Decca FM gibt, ist das natürlich jetzt voll die spannende Rallye und so. Nee, Leute. Also der Grisi ist eh ein Orakel. Dazu aber gleich mehr. Denn es ist wirklich nach wie vor wahrscheinlich die spannendste Rallye seit vielen, vielen, vielen Jahren. Also was sich da jetzt wirklich die letzten Tage nach dem Restday getan hat, das passt ja auf keine Sitzbahnkuhhaut. Das ist wirklich unglaublich. Wir haben viele Führungswechsel gehabt, wirklich. Also es gab Deckers, da ist fast einer am Anfang vorweggefahren und das hat sich gar nicht so groß geändert. Das gab es die letzten Jahre. Das war auch in der Regel
Orange. Da gab es halt immer so eine Stunde mehr Abstand zu dem zweiten und dritten am Tag drauf. Ja.
Also was da jetzt los ist und was wir da wirklich im Führungsfeld für Ausfälle haben, das ist natürlich auch das hängt alles miteinander zusammen, ist ja klar. Alles hängt mit allem zusammen. Und das liegt natürlich auch daran, dass ein enormer Speed da am Start ist, eine enorme Konkurrenz, eine Competition, die man sich als Zuschauer nur erträumen kann. Aber ich denke mal, als Rallye-Fahrer an der Stelle oder Fahrerin, ist es wirklich zum einen wahrscheinlich unglaublich pushend und auch selber spannend und aufregend, aber auch wahnsinnig anstrengend wahrscheinlich. Also man spürt den Schatten im Sand vom Hintermann. Wahnsinn.
Auf jeden Fall. Und man hört ja schon das Thema Sicherheit, wo die Stage am Freitag dann gekürzt wurde, war ja auch so ein bisschen Diskussion. Ich habe ein Interview von Matze gelesen, von Matze Wagner, wo er meinte, naja, er fand's gut, dass die Stage gecancelt wurde, weil sonst ist diese ganze Geschwindigkeitslimit und dies und das Diskussion irgendwie für die Cuts. Ein anderes Statement aus, wo eine andere Zeitung, wo Sanders gesagt hat, ja, fand er gar nicht so schlimm und Wagner angeblich auch nicht und so. Also es ist sehr kontrovers und ganz ehrlich, jetzt sind wir in der Hälfte des Rennens, wo das Ding entschieden wird.
Ja.
Jeder Fehler und so, wir nähern uns, also auch wenn es noch viele Etappen sind, der Ziellinie, und die Jungs, die schenken sich nichts. Also wir kommen auch nachher gleich dazu, wenn wir uns mal das Gesamtranking angucken, das ist so eng, dass ein Navigationsfehler kann nochmal alles durcheinander bringen.
Aber die ganz bittere Nachricht für unseren Grisi, eurem Zweitlieblingsmoderatoren hier von Decca FM, die wirklich mal vorweg, denn auch sein zweites Patenkind hat das Rennen beenden müssen. Der wirklich überragende bisher, Daniel Sanders vom Team GasGas.
Ja, Chucky hat's erwischt, out. Ne?
Er ist raus, liebe Leute, und das ist nicht nur sehr, sehr schade für die Unterhaltung, sondern auch natürlich für die Rallye selber. Und jetzt komme ich mal zu dem Punkt, den ich eben angesprochen habe. Grissi, das Orakel. Der hat nämlich gesagt, Leute, der Sanders, also vor der Rallye hat er gesagt, der könnte richtig was reißen. Das sagt er dein Bauchgefühl. Dann fing er an, holte sich die ersten Etappensiege. Dann sagtest du, der könnte das Ding machen, aber der fährt relativ unerfahren, fährt er dieses Ding in einem Speed wie der Teufel. Und ich habe dann ja auch gesagt, Walkner hat im Interview gesagt, das ist ein Vorteil von den bisschen unerfahren und jüngeren, die noch nicht die krassen Unfälle und so in dem Maße hatten. Die fahren teilweise auch mit mehr Risk. Das kann gut gehen, es kann schief gehen. In diesem Fall ist es eben nicht. Es muss halt auch wirklich 12 Tage gut gehen. Das ist das Problem.
Ja. Und jetzt auch, ne, bei so einem, also am Kilometer 7 von der Verbindungsetappe auf der Straße.
Ja.
Hat's ihn erwischt.
Ja.
Und jetzt den Ellenbogen gebrochen, gespalten irgendwie.
Alter. Passt zu dem, was du auch gesagt hast. Dieses, ey, oder ich hab's, glaube ich, auch mal gesagt, so aus dem Alltag, oder ich sag mal, also zum Beispiel aus dem Skisport. Auf den Ziehwegen, da passieren die blöden Unfälle. Da, wo du mal locker Ding, machst, im Kopf auch, wo du dich entspannst, da passiert die Scheiße.
Und das Ding muss wohl passiert sein, so, er hat das, ich habe irgendwie eine Story von ihm auf Instagram oder Facebook, weiß ich gar nicht mehr, wo er das so aus seiner Sicht beschreibt. Und Matze Walkner hat auch noch mal was dazu gesagt, das ist wohl so, es gibt so Überholspuren auf den Highways da. Und die gehen dann wieder irgendwie auf die normale Spur zurück. Und er ist da, wollte irgendwie ein Auto überholen, ist da also auf der Verbindungsetappe und ist dann da mit irgendwie 120 an einem Auto vorbei geschreddert. Und dann war aber dieser Überholspur zu schnell zu Ende. Und da war ein wahnsinnig hoher Randstein. Und hat er noch versucht, eine Vollbremsung zu machen, ist gegen den Randstein geknallt mit dem Moped. Und Matze Walkner hat dann gesagt, ja, war ziemlich schockierend, weil das Motorrad irgendwie 50 Meter von ihm weg lag. Und Gott sei Dank ist ihm da nichts Wilderes passiert. Ja. Aber das halt, ne, wahrscheinlich schon, er hatte die Stage eröffnen sollen an dem Tag und war da schon zack und an Start und dann, ey, dann passiert sowas so schnell einfach und schade, sehr, sehr schade. Aber was ich cool fand, er hat aus dem Krankenbett gesagt, ja, er hofft, dass er jetzt heute operiert wird und dass er dann zurückgehen kann ins Biwak, weil dann kann er wenigstens die Leute mental supporten. Das heißt,
ich habe, Grissi, ich weiß gar nicht, ob du das schon erfahren hast, ich habe mal rausbekommen tatsächlich, was es für ein Statement aus der Klinik gab. Es gab da so eine Pressemeldung direkt aus der Klinik, was da jetzt los ist. Erst hieß es ja, Verletzung am linken Arm. Das stimmt auch, aber es ist leider noch viel, viel mehr. Und zwar hat sich ergeben, dass es eben ein komplett gebrochenes Handgelenk, also richtig krass durch, so wie es Englisch gewesen, soweit ich das lesen konnte, dann eine Nierenverletzung und einen sehr komplizierten Bruch im linken Ellenbogen. Ja, ja. Oh Mann, Alter, musste alles operiert werden. Sanders, der, ja, muss man sagen, den Prolog und weitere 2 Etappen gewonnen hat, der muss hier zwangsweise aufgeben. Der hat ja eine dicke Lippe riskiert, im wahrsten Sinne, habt ihr in der letzten Folge gehört. Das hat ihm alles nichts ausgemacht, er ist auch lustig geblieben, aber im Zwischenklassement, das wollte ich auch nochmal sagen, habe ich mir hier notiert, da lag er zuletzt auf Platz 3, also der war ganz vorne dabei. Das ist wirklich als schade an der Stelle. Ja. Wer war der Nutznießer da von der Tatsache, dass Daniel Sanders nicht die Startposition entsprechend einnehmen und verteidigen konnte?
Definitiv, ne?
Es war Benavides, oder? Glaube ich.
Ja, Benavides war das und im Gesamtklassement wäre es jetzt aktuell Van Beveren.
Genau, Van Beveren. Da kommen wir jetzt gleich zu, denn es war dann wirklich ein Auf und Ab. Und die ganz großen Facts dieses Tages war natürlich die Gesamtführung, denn sowohl Sunderland als auch Walkner hatten wieder kurzzeitig die Gesamtführung. Das war so spannend, Leute. Und zwar Sunderland ist ja Führender seit Anfang an, oder? Sunderland war eigentlich eine Gesamtwertung immer vorne.
Ja. Der war, ich glaube, einmal war kurz Van Beveren irgendwie am Tag 6 oder sowas, aber ganz kurz oder Tag 7 und ansonsten, aber minimal, ne? Und so ist Sunderland super konstant, der macht das gut, aber er hat auch schon gesagt am Anfang, er ist heiß auf den Sieg, erster Sieg für Team Rot.
Woran hat's gelegen? Ich habe versucht, da was rauszukriegen, habe mir da so ein paar Schlüsse gezogen. ein paar Sachen sind halt voll offensichtlich, woran es gelegen hat. Wir haben in den letzten Folgen immer wieder über Navigation gesprochen und darüber, dass es vorne zu fahren eben nicht das Beste ist, anders als in vielen anderen Rennsportarten, wo vorne fahren immer super ist, aus vielen Gründen. Jetzt könnte man ja sagen, Mensch, da ist der Sand ja noch unberührt, ist das nicht super? Nee, so ist es ja nicht, im Gegenteil. Spuren ja im Sand sind im Prinzip großartig. Sunderland, die hat quasi die erste Startposition geerbt von Sanders, nachdem der ausgefallen ist, hatte aber bereits, habe ich mir hier notiert, bei Kilometer 77, also ziemlich schnell, hatte er den Walkner, den Matze, im Nacken wirklich sitzen. Und zwar richtig krass. Und ja, Walkner ja hat dann zwischenzeitlich sogar die Gesamtführung im Gesamtklassement vor Sunderland eingenommen. Aber die beiden konnten das nicht halten. Und was da passiert ist, das ist mal wieder, also das passt wirklich zu allem, was wir in den letzten Folgen so besprochen haben. Denn am Ende war es so, dass die beiden, wann war das? Kilometer zwischen ungefähr so Kilometer 220, 250, ganz genau weiß ich nicht. Da ist Folgendes passiert. Vorne machte Sunderland einen Navi-Fehler. Der ist im wahrsten Sinne falsch abgebogen. Walkner ja ist hinterher. Ja. Ihr müsst überlegen, ah, wie nah die aneinander sind, ne? Und das hat 18 Minuten gekostet, Leute. 18 Minuten. Und das ist in diesem, also, ne, wir hätten vor einigen Rallyes hätten wir gesagt, ja gut, ne, so what, Alter. Aber in diesem engen Feld da vorne, das Einzige, was jetzt gerade, glaube ich, ein Hoffnungsschimmer ist, dass einfach einer nach dem anderen ausfällt aus verschiedenen Gründen. Das ist das Einzige. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Also für die Fahrer muss es die Hölle gerade sein. Bestimmt so eine Mischung, weil die lieben das ja auch, aber es muss so super anstrengend sein, aber für uns Zuschauer Wahnsinn.
Ja, genau, die hatten das Problem, die sind da wohl auf ein sehr großes, offenes Plateau gekommen und im Roadbook stand, ich weiß gerade nicht mehr, Stay on Track oder Stay on Main Pist, eins von beiden auf jeden Fall, und sie hatten keine Cup-Heading oder sowas dazu angegeben. Also hätten sie komplett auf Sicht einer Spur, einem ja oder einer Piste folgen sollen, aber die war aufgrund des starken Regens wohl nicht mehr so da oder nicht mehr so ersichtlich, und sie haben sich dann für irgendeine Piste entschieden, und das war die falsche, und das waren dann halt einmal gleich, ich glaube, 15 Minuten oder so, was sie da wieder verloren haben. Und das ist ja auch so ein Punkt, ne? Ihr seht, 15 Minuten sind auch bei den Pros mal ganz schnell, selbst ohne Sturz, dahin. Und wenn wir uns nachher das Gesamtklassement angucken, wie dicht die ersten 10 noch bei da ist everything open. Man muss ja da auch nochmal verstehen, so diese Navigation, ne? Das ist dann nicht so, wie wenn du mit Google Maps fährst und die sagt dann so, ja, ihre Route wird neu berechnet, biegen sie jetzt nach Düne 3 ab, anstatt nach Düne 2, sondern du musst dann umdrehen, dann musst du erstmal zurückfahren aus der Richtung, du musst wissen, woher du gekommen bist, gut, das geht noch, wenn du Spuren hast, bis zu einem Punkt, wo ja du dir absolut sicher bist, bis dahin war ich richtig mit meinem Roadbook. Dann musst du deinen Tripmaster wieder synchronisieren mit der Zahl im Roadbook, also den zurückstellen, und dann fährst du wieder in die Richtung und musst gucken, okay, wo bin ich falsch abgebogen? Und das kann halt natürlich richtig viel Zeit kosten. Wenn du 5 Kilometer erstmal fährst, bis du merkst, ja, ich bin falsch, dann fährst du 5 zurück.
Da drehst du doch durch.
Ne? Also,
da drehst du doch durch.
Ja, da rotiert das Roadbook.
Der Tagessieg dann, Leute, der Pokal wanderte hin und her. Es war also selbst an den Tickern, egal wo ihr es verfolgt habt, es war einfach unfassbar spannend zu diesem Zeitpunkt. Dann die beiden lagen halt dann, sind dann zurückgefallen. Zu Beginn lag Toby Price voran. Der wurde dann aber irgendwann abgelöst von José Ignacio Corneo vom Team Honda, der übrigens am Ende sich den Tagessieg holte, aber sich lange mit dem Titelverteidiger, mit Kevin Benavides vom Team KTM, attackiert hat da, um die Führung gekämpft hat. Und am Ende waren es, Alter, 44 Sekunden.
Wahnsinn.
44
Wahnsinn.
Sekunden haben nachher den Ausschlag gegeben, dass Corneo sich den Titel des Tages geholt hat. Und wie gesagt, dahinter Benavides. Und das Podest wurde komplettiert von Joan Berida aus den USA, der auch nur, ich möchte es nochmal betonen, 2 Minuten 51 auf seinen Teamkollegen verlor. Das ist wirklich irre.
Das ist total Wahnsinn.
Und damit gibt es einen neuen, du hast es ja eben schon gesagt, einen neuen Führenden der Gesamtwertung der Rallye Dakar 2022 Motorrad. Und das ist Adrian Van Beeren vom Team Yamaha. Er ist übrigens Franzose, oder? Er ist Franzose, genau.
Ja. Ja. Und das Lustige, so als kleinen Mini-Side-Fact, er ist der Brother-in-Law, das müsste ja der Schwager dann sein, von Sam Sunderland.
Krass. geiler Funfact. War mir überhaupt gar nicht klar. Also, ziemlich krass, ja.
Das ist
interessant auch noch
nice,
an der
ne?
Stelle, was jetzt diese Rallye betrifft, dass der Franzose noch keinen einzigen Etappensieg holen könnte. Noch nicht mal ein Top-5-Resultat, oder? Aber er hat wirklich Step by Step von den großen Fehlern der anderen profitiert.
Ja, ja. Aber war halt auch immer, also immer gut dabei. Die Yamaha scheint gut zu laufen. Und das waren immer Nuancen so im Dakar-Zeitmessungsgeschehen,
ja,
wo ihm
ja.
da gefehlt haben.
Ja. Van Beveren hat in der Gesamtwertung jetzt, lass mal kurz rechnen, 5 Minuten vor Walkner, Benavides und Sunderland. Sunderland, der jetzt übrigens vom 1. auf den 4. abgerutscht ist. Also wir gehen noch von Sonntag aus, ne? Und das ist schon irre, Leute. Da gab es die letzte Folge haben wir ja Roulette genannt. Eigentlich ist das hier, oder die Charade, könnte man es auch nennen. Wirklich krass. Da wurde einiges hin und her
Wahnsinn, oder?
Getauscht. Lass uns nochmal ganz kurz bitte, die wollen wir immer nicht vergessen, wenn es geht, über die hinter diesem Quartett, hinter diesem Top-Quartett reden, wer dahinter ist. Wir haben schon mal über Team Sherco gesprochen, über Lorenzo Santolino und die beiden Honda-Fahrer dahinter, Pablo Quintanilla und Joan Barrida, die haben
Bang Barrida am Start hier. No? sein
Nickname. Die haben alle auch noch Chancen auf den Gesamtsieg, ja, das wollte ich nur mal sagen. Das sind keine 10 Minuten
ja.
bis zur Spitze. Das ist wirklich, wirklich krass.
Das sind halt auch beides super erfahrene Piloten, also vor allem die zwei Honda-Jungs. Das sind beides Dakar-Legends mit über 10 Starts bei der Rallye. Die haben halt auch den Langarten und die Erfahrung, ja. sage ich mal, eine gute Pace zu gehen, sich das Rennen klug einzuteilen, wo ich glaube, Barrida ist es, der hat sich auch am ja. Arm verletzt, dem geht's ja. nicht ganz so gut. Muss man mal gucken, ob das der Körper mitmacht bis zum Ende, ob er die Pace mitgehen kann. Aber auch da ist noch alles
offen. Wie immer gehen wir zum Ende dieses Tages, des ersten Tages unseres kleinen Reviews heute, gehen wir nochmal eben die Positionen durch. Die Ergebnisse von der 7. Etappe. Corneo auf 1, Benavides auf 2, Barrida, bang bang, das ist ein Mega, auf 3, Benavides 4 und Santolino 5 und Gesamtwertung Van Beveren auf 1, Walkner 2, 3, Benavides 4, Sunderland 5, Santolino. Und damit gehen wir gleich wirklich ganz aktuell in den Montag rein. Montag ist dann die 8. Etappe der Rallye Dakar. Aber eine Sache wollen wir dazwischen. Wir bringen ja immer so ein paar interessante Facts über die Dakar und übers Rallye-Fahren. Heute kümmern wir uns um Moto Molly, oder?
Ja, unbedingt. Moto Molly-Time. Und ich habe gedacht, ich suche mal raus, einfach was das Reglement denn so hergibt über die Moto Mollys, über die eigentlichen Helden der Dakar. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und ich schieße einfach mal los und du haust dazwischen, wenn dir was dazu einfällt, hätte ich mal gesagt. Also mittlerweile heißt das Ganze Original by Motul, einfach dem Sponsor geschuldet. Dann ist wichtig, dass die Fahrer nicht auf einer FIM oder ASO Elite Pilotliste, also zum Beispiel ein Toby Price, der dürfte da gar nicht mitfahren. Also die dürfen nicht in diesen Top-Wettbewerben gelistet sein. Dann, na klar, sie dürfen keine Hilfe bekommen, außer von sich selber. Und das geht dann nicht so ganz draus vor. Ich glaube, sie dürfen schon, also so ein bisschen von Zuschauern oder so. Das ist so, aber auch nur in einem gewissen Rahmen. Und dann, das wusste ich selber nicht, das habe ich erst da erlesen, das ist nur für 35 Aha. Fahrer. Die 35 Ersten, wo sich für Malemoto anmelden, die kriegen die Startplätze. Aha. Und
also
dann,
es geht
dann
gar nicht
nur
um Geld und so, sondern du musst auch noch schnell sein.
Genau, da war heute übrigens auch, oder gestern auf dem Kanal von Weberwerke, wo Dirk von Zitzewitz berichtet, ganz interessant hat der, ich glaube der Thomas Preuß war es, einer der deutschen Jungs, wo auf dem Bike am Start ist, mal auch so ein bisschen erzählt, wie die an die Startplätze gekommen sind. Und sie mussten sich da so richtig bewerben mit einer Präsentation, weil das sind so roundabout 200 Startplätze für Motorräder. Die sind alle sehr schnell weg, sehr begehrt. Und die mussten da so eine richtige Präsentation machen, welche Rennen sie schon gefahren sind und ihre Erfahrungen und ihre Motivation und dies, das. Mhm. Und dann werden so die Startplätze nicht nur nach Kohle, sondern schon auch so nach deiner, ja, Selbstpräsentation irgendwie vergeben.
Ach, krass,
ja.
Das auch noch, Alter. Das ist wirklich eine Lifetime-Geschichte, ne? Und ich stelle mir jetzt im Hintergrund, also da sind immer so Facts und so, ich stelle mir da im Hintergrund immer so vor, naja, und dann musst du das noch mit deinem Leben in Einklang bringen, ne? Und nachher klappt es dann doch nicht und dann hast du aber schon deinen Job gekündigt und alles verkauft und so, und das ist ja wirklich irre.
Das sind ja auch Leute, wo dann ihren kompletten Jahresurlaub, unbezahlten Urlaub, alles, wo auch ganz normal arbeiten, so wie du und ich, und das Training und alles irgendwie, also klar, du stellst dann Freunde, Familie etc., stellst du halt für ein Jahr Minimum mal komplett
hinten an. Es ist ja dann noch viel, viel drumherum. Orga-Aufwand, natürlich Training ohne Ende und ich weiß nicht was, ey.
Genau, genau. Ja, dann gucken wir mal weiter bei den Mollys rein. Also, du hast natürlich kein Service-Team, niemand, der da irgendwie akkreditiert ist, egal ob Presse oder sonstiges, darf dir helfen. Und die Orga ist dein Service-Team in dem Sinne, dass sie einen 80-Liter-Trunk, das ist diese Box für dich, transportiert. Dann hast du freien Zugang für Stromgeneratoren, Kompressoren und Toolboxes, wird dir auch zur Verfügung gestellt, also Werkzeug. Ja gut, du hast Easy Access for Race Information. Dann hast du eine Möglichkeit, um Handy etc. aufzuladen.
Halt
du
so triviales
kalte Getränke im Biwak. Ja, ist wirklich sehr trivial. Und genau, sie transportieren deinen 80-Liter-Trunk, ein komplettes Set Räder, also mit Felgen und Reifen. Dann kriegst du noch eine persönliche Tasche, wo die transportieren, ein Zelt, ein Schlafsack und eine so eine Fußmatte, wo du dann drauf schrauben kannst. Und das war's. Ach genau, und du kriegst noch einen so einen Motorrad-Lifter, also so eine kleinen Ständer, um das Ding zu transportieren. Und das Coole ist, also hallo, wir sind hier schon bei Gönn dir was, ne? Also, weil guck mal, du bekommst ja von der Organisation dieses Zelt, das ist so ein Pop-Up-Zelt. Du bekommst den Schlafsack und die Isomatte, Mann, die kriegst du geschenkt. Diesen Teppich bekommst du, kriegst eine Jacke, du kriegst ein Motorbike-Cover zum Abdecken,
Alter, wenn ich dir zum Geburtstag
Rucksack,
so eine Originaljacke schenke, ne? Dann heiratest du mich, oder? Das ist, die man wirklich nur da bekommt, das ist doch outstanding.
Ja, ich würde darin schlafen. Du bekommst eine Mütze, eine Kopftaschenlampe und ein Hygienekit und das alles für einen schlappen Preis von irgendwie knapp 15.000, 16.000 Euro. Das kann sich doch mal sehen lassen.
Dafür kriegt ihr nirgendwo sonst auf der Welt ein Ladegerät und ein Zelt. Niemals.
Nee, never. Also ich habe da mehr bezahlt dafür.
Ja. Aber sau interessant. Ja. Vielen Dank, Resi, dass du das mal rausgesucht hast.
Sehr
hier.
Gerne.
Für uns und also für unsere Hörerschaft, aber auch für mich. Finde ich super spannend, weil das noch mehr meinen Traum zerstört, da mal mitzufahren. es ist wirklich, ihr merkt es selber, Leute, es ist wirklich nicht mal eben so, ich fahre mal jetzt Decker. Es ist wirklich Wahnsinn.
Es ist auch schon so eine ganz eigene Welt und man muss wirklich bereit sein, alles hinter diesem Rennen, hinter diesem Traum zurückzustellen, wenn man das denn angehen möchte.
Ist so. Mein Lieber, die Zeit läuft, ey. Die Zeit läuft. Wir haben noch so einige Sachen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den heutigen Tag und ich würde ganz gerne ein kleines Intro machen und dann an dich übergeben.
Ja.
Denn MotoGP, Leute, kennt ihr alle, ne? MotoGP ist auf der Straße mit Rennmaschinen. Es gab immer einen großen Unterschied zwischen MotoGP und Rallye, beziehungsweise vor allem der Decker. Und der war eigentlich immer, du hast bei der MotoGP voll oft Fotofinish. Du hast ganz oft Leute, die wirklich, oder innerhalb von Sekunden fahren sie auf jeden Fall über die Ziellinie. Das war bei Decker eigentlich nicht so. Da war das wirklich immer so, wie du gesagt hast, auch mal, da gab es auch mal eine Stunde dazwischen oder sowas, ne?
Ja.
Und deswegen rasten wir hier seit Tagen so aus, Leute, weil das so knapp ist. Aber es scheint sich zu halten. Es wird noch krasser, Leute. Es wird noch krasser. Was da heute wieder abging, Leute, das ist ja wirklich unglaublich. Innerhalb weniger Sekunden fahren hier wirklich mehrere über die Ziellinie bei der Decker 22. Und es sind einfach 2 Wochen insgesamt. Das ist im Moment, das ist da eine, das ist da ein Speed, der da läuft. Das ist da eine Dramatik, die da in der Wüste abgeht. Das ist wirklich unfassbar dieses Jahr. Und auch in der auf der achten Etappe, die heute lief, heute ist Montag, wenn wir aufnehmen, hatte wieder so viel Spannung und auch Wendungen wie in den letzten Tagen. Und ich möchte mal einen Spoiler vorweggeben, bevor du übernimmst, Chrissy, denn sowohl Sunderland als auch mein immer noch im Rennen fahrender Patensohn, Matze Wagner, hat wieder brilliert. Ja. Also beide haben brilliert, Sunderland und Wagner. Und jetzt kommst du, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ging so ab heute?
Ja, also wir haben heute wieder einen unheimlich langen Tag gehabt. Wir sind allein schon mit einer 166 Kilometer Liaison in den Tag gestartet. Also die Jungs sind wieder wahnsinnig früh los, hatten dann knapp 400 Kilometer gewertete Special und hatten dann nochmal geschmeidige 270 Kilometer zurück ins Biwak oder ins nächste Biwak zu fahren. Ja. Also roundabout, irgendwie so gute 800 Kilometer waren die Jungs wieder on Tour. Wahnsinn. Und wie du schon gesagt hast, wir hatten heute wieder zig Wechsel. Wir hatten nach wie vor schwierige Bedingungen durch den Regen. Wir hatten sehr, sehr anspruchsvolle Navigation. Und ich war heute leider beruflich, also mit dem Beruf, der die Brötchen verdient, nicht mit dem eigentlich wichtigen Beruf wie Dakar FM, ein bisschen beschäftigt. Und ey, jedes Mal, wenn ich in den Ticker reingeguckt habe, war irgendjemand anderes vorne. Und das die haben sich da das wieder die Klinke in die Hand gedrückt. Und wenn wir mal auf das Stage-Ranking uns auch angucken, Sam Sunderland gewonnen. Auf der Gas super Performance abgeliefert, dann Pablo Quintanilla auf der Monster Energy mit gerade mal 2 Minuten 53 hinten dran, dann auf Platz 3 dein Matze Wagner 4 Minuten 11, Ricky Brabeck auch auf der Monster Honda 6 Minuten 44, das ist alles, wir haben es vorhin jetzt schon mehrfach gesagt,
Wimpernschläge sind das.
Wimpernschläge, dann super, super beständig, Mason Klein aus den USA, das ist der Rookie des Jahres 2022, definitiv so konstant, wie der hier in den Top 10 mitfährt, mit gerade mal 8 Minuten langsamer, vor Toby Price auf Platz 6, also wir sehen schon, das war wieder alles super, super eng zusammen. Und was ich an der Stelle nochmal sagen muss, diese Emotion von Danilo Petrucci, ein Video, er hat geweint, er hatte ein abgebrühter MotoGP-Fahrer, steht im Biwak der Dakar und ihm laufen die Freudentränen runter. Und auch Van Beveren über seinen Stage-Win war total gerührt, war ein Video drin, wo das ganze Yamaha-Team dasteht und ihn beklatscht und er auch so mit so ein bisschen Tränchen in den Augen vom Bike steigt und so. Ja. Und das macht die Jungs, finde ich, so bocksympathisch und ist für mich ganz großes Kino.
Es ist das, wie du immer wieder betonst, Chrissy, es ist auch dieses Gesamtpaket, denke ich mal, dieses im Biwak sein, dieser riesen Zirkus innerhalb von 2 Wochen. MotoGP, da hast du halt immer diese Rennwochenenden über das ganze Jahr und so, aber so kompakt, sowas Intensives, sowas Riesiges, Zirkushaftes, ne? Schon, denke ich, mega krass. Und alle irgendwie in diesem Dreck da am Rumheizen und so. Ja, du hast schon gesagt, wer gewonnen hat und es haben sich wirklich einige Sachen über den Tag auch wieder verändert und vor allem hat sich in der Gesamtwertung wieder ein bisschen was verändert. Warst du eigentlich schon durch oder kann ich schon über die Ergebnisse reden? Oder
ja, wir können ruhig über die Ergebnisse reden.
Ja. Also wir haben, im Prinzip haben wir jetzt auf Platz 1 Van Beveren, Gesamtwertung. Der ist ja Yamaha-Pilot. Aber dahinter, ganz dicht dahinter, wie schon gesagt, kommt eigentlich dreimal Österreich.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Da kommt Wagner natürlich, KTM. Da kommt Benavides, KTM. Und Sam Sunderland, GasGas, das ist auch Österreich. Das ist auch KTM-Konzern. Also im Prinzip, KTM verfolgt Yamaha. Es ist so geil, es macht so Bock, Alter. Letztes Mal schon dieses Honda-KTM-Gladiatoren-Ding da. Und jetzt wirklich so viele Marken am Start. Und wie angesprochen, Quintanilla und Berida, beide Honda, noch nicht mal 8 Minuten dahinter, hinter diesem Feld. So
auch,
geil.
Auch wenn man sich das Ganze mal anguckt, also da fällt mir ein, was ich noch sagen wollte, ja, Ross Branch leider, der sehr, sehr sympathische Mann auf der Yamaha aus Botswana, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist leider raus aus der Rallye.
Ja, das
dürfen wir
nicht vergessen.
Ah, der ist ja schwer gestürzt.
Der ist gar nicht erschienen, ne?
Genau. Hatte sich dann nochmal durch die letzte Etappe gekämpft und hat jetzt aber gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Er ist einfach zu arg angeschlagen, ist im Biwak geblieben. Sehr, sehr schade. schade. Auch ein super sympathischer Kerl, macht ganz viel auf Facebook. Und einfach ein
Topfahrer. Also ist nach Sanders jetzt der zweite wirklich krasse Topfahrer, der raus ist, muss man sagen. Der wirklich Siegchancen hatte.
Definitiv. Und was ich so krass finde, wenn wir uns das jetzt mal angucken, nehmen wir mal die Top 10, na, eigentlich können wir sogar noch bis zur Top 11 gehen. Da sind die Andrew Short auf 11 mit 36 Minuten, 54 Rückstand. Auch Mason Klein mit 35 Minuten auf der 10. Und dann sind wir bei Platz 6, sind es schon nur noch 14 Minuten. Ja. Kevin Benavidas. Und wir haben es gerade gehört, die haben einfach mal 18 Minuten wegen einmal falsch abbiegen verloren. Und das kann auch einem Sam Sunderland passieren. Das kann einem Matze Wagner passieren. Den ist es ja auch passiert. Also das ist noch nichts entschieden. Die ganzen Jungs, wo ich sage mal bis so 30, 40 Minuten in einem Fenster sind, die sind alle theoretisch noch siegfähig. Das kann alles sich nochmal drehen.
Absolut, ey. Hälfte gerade mal. Hälfte.
Ja, ja.
Wahnsinn. Wir gehen auch jetzt wieder die aktuellen Ergebnisse durch. Achte Etappe. Genau. Du korrigierst mich, falls ich hier auf der falschen Seite gelandet bin, aber ich habe die jetzt von Decker, von der offiziellen Seite, auf 1, Sunderland, he's back. Ach Quatsch, yes. Ah, doch, richtig, Sunderland, he's back. Dann Quintanilla auf 2,
ja.
Dann Walkner, dann Bang Bang.
Yes, Bang Bang, Garida.
Dann Klein auf 5,
yep.
Toby Price auf 6, Benavides 7, übrigens Price krass aufgeholt, ne? Muss man auch mal sagen.
Ja, Price ja? ist, glaube ich, man hat so ein bisschen gemerkt, dass er in der Saison nicht so viel gefahren ist, aber kommt jetzt nach und nach gefühlt besser ins Rennen und groovt sich auf die Maschine ein und ist ja absolut solide unterwegs. Und auch mit 8 Minuten 39. Also das ist absolut im Rahmen, ne?
Rodriguez, Van Beveren, Barida. Ich gehe nochmal eben kurz den Gesamtstand durch. Sunderland, Walkner, Van Beveren, Quintanilla, Barida, Benavides, Santolino, Switko, Price und Klein. Das sind die ersten 10. Und ich möchte jetzt mal eine kurze Prognose rausgeben, ohne mich auf jemanden festzulegen. Ich glaube, dass am Ende jemand gewinnen wird, der hier Step by Step ein Stück vom Kuchen sich holt. Ich könnte mir vorstellen, dass es Wagner ist. Ich könnte es mir vorstellen. Aber es könnte ja auch Sunderland und sonst jemand sein. Aber es zeigt sich wirklich, dass wir hier sau attraktive Überraschungen erleben, was Tagesetappen angeht. Ich glaube, den Titel holt sich jemand, der hier so eine solid geile Nummer vorwegfährt, glaube ich. Werden wir sehen.
Also ich bin da bei dir. Also ich habe auch so, wenn ich gerade wetten müsste, dann wäre es wahrscheinlich Sunderland oder Matze Wagner, weil die beide in einer echt Topform sind, weil die super konstant sind. Die gehen das Ganze mit einer Gelassenheit an, aber haben trotzdem einen Wahnsinns-Speed. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Mix für die Dakar. Aber you never know what happens.
Especially wenn es um Dakar geht.
Auf jeden Fall.
Wir haben Publikums Hörerschaftswunsch. Nächste Folge reden wir über Schutzkleidung, insbesondere über Neckbraces oder nicht mehr vorhandene Neckbraces. Mhm. Spannendes Thema, falls ihr es nicht wisst, wir haben im Bearcast auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es auch auf SMP lief, haben wir mal Gear abgemacht, mindestens schon 2 Folgen, kommt bald wieder eine. Da haben wir nämlich genau über diese Themen geredet, über Schutzkleidung. Das ist ein Thema für Grizzly und für mich. Wir lieben sowas, ein bisschen nerdy alles. Und darüber werden wir einen kleinen Einblick mal geben. Vor allem Grizzly, der kennt sich da richtig gut aus, was also den Einsatz von Schutzkleidung bei Rallye angeht. Ich kann da vielleicht ein bisschen was zusteuern, so. Was hat das alles mit dem zu tun, was man so im normalen Bereich, in Anführungsstrichen im Offroad-Bereich trägt. Und dann bleibt eigentlich nur noch für heute die Classic-Kategorie, oder, mein Lieber?
Auf jeden Fall, mein Lieber. Hast du eine Jahreszahl für mich?
Ja, heute hätte ich gerne das Jahr, in dem, mal was, mein kleiner Sprung, in dem Deutschland Weltmeister geworden ist, 1990.
So, was Sekunde. Im Jahr 1990 sind wir gestartet, relativ früh, und zwar nämlich noch im Jahr 1989. Schon wieder der berühmteste, sauterste Dreher hier drin, und zwar am 25. Dezember. Also direkt nach Weihnachten sind die los, sind am 16. Januar angekommen.
Von Paris nach Dakar?
Genau, klassische Route, Paris nach Dakar. Krass, kein Rest Day. Also komplett ja, durchgezogen. Krass. 11.420 Kilometer zurück mit 8.564 Kilometer Specials. Sie sind von Frankreich über Libyen durch den Niger, durch den Tschad, Mali, Mauretanien in den Senegal gefahren.
Ja, ja.
Waren am Start mit 236 Autos, 136 Motorräder und 93 Trucks.
Lass mich raten, es sind keine 100 Motorräder angekommen. So war das früher
ja irgendwie anscheinend immer. Also es sind so insgesamt 133 Fahrzeuge angekommen. Von den 236 Autos haben es ganze 64 ins Ziel geschafft. Von den 136 Motorrädern sind 46 angekommen und von den 93 Trucks haben es gerade mal 23 geschafft.
Alter,
für die Bikes hast du aber was ganz, ganz Besonderes ausgesucht, denn es hat Eddie Orioli auf der Kajiwa gewonnen. Wie nice ist das denn? Das ist mal so ein richtiger Exot. Und wenn wir alle an die Kajiwa Elephant denken, lieben wir doch auch so ein bisschen in der Reisebubble als sehr sympathisches Exoten-Travel-Bike aus Italien.
Man muss ja mal sagen, die sind heute vielleicht mit mehr Speed noch unterwegs und so weiter. Aber das war auf keinen Fall weniger anstrengend damals. Also wirklich heavy, Alter. Im Gegenteil, das waren natürlich noch ganz andere Maschinen, mit denen man, das waren ja teilweise viel straßennähere Maschinen. Und wenn du so sagst, wie die da durchgezogen haben, ohne Restday und so, also Decker einfach schon immer wirklich wahnsinnig am Limit, die ganze Nummer,
ja, muss man ja sagen. Was es sonst noch Besonderes gab, zwei kleine Sachen, und zwar für die LKW-Fans unter euch, das war so das Jahr, wo das erste Mal Kamaz als sowjetische Marke aufgetreten ist und ihre Duftmarke gesetzt hat. Und in diesem Jahr hat nur eine Frau auf Motorrad teilgenommen, und zwar war das eine Deutsche, und zwar Patricia Scheck. Patricia Scheck auf einer BMW R80S und hat da so ein bisschen in die Fußstapfen von ihrem Vater getreten und ist da bei der Dakar gestartet.
Wahnsinn, ey. Sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Chrissy, dass du dabei warst. Übrigens, LKW, wo du es gerade gesagt hast, heute habe ich so einen heftigen Crash gesehen von der 22. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Aber ich hab den nicht rausfinden können, wer das war. Also der hat sich so, ein LKW so krass weggebounced. Also auf der geraden Strecke hat sich so hochgeschaukelt. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen.
Ja,
Und hat sich so oft überschlagen und so spektakulär. Den beiden, die da drin saßen, ist nicht wirklich was passiert. Das scheint ja immer echt super abgesichert zu sein alles. Aber es sieht spektakulär aus. Ja, ich schicke dir das vielleicht mal per Instagram. Ja. Aber ich kann euch leider nicht sagen, wer das war. Leute, aber so ist es. Wir freuen uns auf Mittwoch. Mittwoch wirst du wahrscheinlich wieder von sonst wo senden. Hast du schon angekündigt? Da sind wir mal gespannt. Was
aber ich habe schon wieder alles organisiert, alles am Start. Das läuft, dass ihr euch auf Dakar FM freuen könnt.
Auf nichts ist mehr Verlass, außer auf Radio Dakar FM. Auf jeden Fall Schlusswort, lieber Grisi.
So sieht's aus. Leute, bis Mittwoch. Sauber bleiben. Viel Spaß mit der Dakar.